durch die Opfer Gott begegnen. Oder anders könnte man auch sagen, Gott begegnet uns durch die Opfer. Gott kommt zu uns durch die Opfer und wir begegnen Gott ihnen durch die Opfer. Ja, ihr lest richtig, die Mehrzahl, die Opfer. Heute soll es um mehrere Opfer gehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das dritte Buch Mose gelesen hat. Aber ihr werdet sehen, es ist sehr spannend. Gott ist im Himmel und die Frage ist, die uns beschäftigt, wie ist der Weg zu Gott? Das ist eigentlich das grundlegendste Problem von uns allen. Wie? Welchen Weg muss ich nehmen, um wieder in die zerstörte Beziehung zu meinem Schöpfer zu kommen? Wie wir das auch in unseren Schöpfer, unseren Gott angebetet haben. Aber wie kommen wir jetzt in die Gemeinschaft mit diesem großen Gott? Wir sehen hier das prinzipielle Problem. Gott ist heilig und die Menschen, wir alle, sind unheilig. Ja, wir sind seit dem Sündenfall, sind alle Menschen nicht in der Lage, um mit Gott diese Gemeinschaft zu haben. In 3. Mose 11, Vers 45 heißt es: Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also diese Worte spricht Gott, der Herr, zu seinem Volk Israel, ganz konkret damals in der Wüste. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also, der Mensch steht hier, Gott ist heilig und Gott will, dass wir auch hier heilig sind, so wie er. Aber das ist ja genau das Problem. Wie ist das möglich? Und wenn wir das Neue Testament lesen, auch das Neue Testament sagt das Gleiche in 1. Petrus 1, Vers 15 und 16, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Petrus, der Apostel Petrus, der schreibt hier, er zitiert hier das Wort aus dem dritten Buch Mose. Das ist der Anspruch für das Volk Israel. Aber auch für uns heute, für jeden Einzelnen. Wir sollen heilig sein. Ja, wie ist das möglich? Ja, wie kann der Mensch heilig sein? Das Problem ist die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und hier sehen wir, der Mensch kann noch so viel tun und noch so viel handeln. Unser Bemühen reicht nicht. Ja, es reicht nicht. Wir können religiöses Leben führen. Wir können all unser Habe einer Kirche spenden. Wir können gute Werke tun. Aber das alles wird dich nicht retten können, ja? Gott ist heilig. Die Menschen sind unheilig. Und deswegen musste Gott vom Himmel auf die Erde kommen. Er hat den Weg frei gemacht. Und heute wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie konkret sieht jetzt dieser Weg aus? Die Frage ist, wie kann der in Sünde gefallene Mensch mit Gott wieder in Verbindung kommen? Wie kann diese zerbrochene Beziehung wiederhergestellt werden? Übrigens, wenn man das dritte Buch Mose liest, dann stellt man fest, dass das Wort heilig oder Heiligkeit 150 Mal vorkommt. Also, ja. Aber vielleicht kurz nochmal ganz am Anfang. Das erste Buch Mose, das beschreibt den Schöpfer, und die Schöpfung. Das ist das Buch der Anfänge. Es begann mit der Schöpfung, begann, beginnt es mit dem Volk Israel. Der Schöpfer und der Schöpfer wird uns vorgestellt, wie Gott die Natur macht, wie Gott den Menschen macht und wie Gott dann ein Volk durch eine unfruchtbare erzeugt. Ja. Das ist auch eine Art Schöpfung. Ja. Durch Abraham und Sarah hat er dann das Volk Israel erwählt. Ja. Da im ersten Buch Mose wird uns der Schöpfer vorgestellt. Mit seiner Allmacht. Im zweiten Buch Mose, da ist von der Erlösung die Rede. Das Volk Israel, was in der Sklaverei gefangen war, wie hat Gott dieses Volk aus der Sklaverei befreit? Davon spricht das zweite Buch Mose. Und nun, das dritte Buch Mose spricht von der Heiligkeit und der Heiligung. Wie kann jetzt dieses Volk, das Gott gerettet hat, in Verbindung, in dauerhafter Gemeinschaft mit ihm leben? Das ist das Thema der Heiligung. Ja. Und so sehen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 1 bis 16, da wird beschrieben, wie wir Gott nahen können. Und dann in der zweiten Hälfte des dritten Buch Moses, wie wir in Gemeinschaft mit Gott bleiben. Das sind Kapitel 17 bis 27. Aber gut, so ein kurzer Überblick. Was sehen wir? Wir sehen, in den ersten 7 Kapitel wird beschrieben, die verschiedene Opfer. Ja, das war eigentlich so das Zentrale. Ein Tier musste geschlachtet werden und es starb. Ja. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz vorstellen, die 5 verschiedenen Opfer, die es gab, was die beinhalten, was der Opfergegenstand war und was die beschreiben. Und dann im nächsten Schritt möchte ich zeigen, was das für eine Bedeutung hat für uns. Also ihr könnt das nachlesen. Das erste, also die Tabelle, ich habe die auch kopiert, dürft ihr gerne nachher mitnehmen. Ja. Braucht ihr nicht alles hier mitzupinseln. Ja. Ja. Das Brandopfer, da steht in 3. Mose Kapitel 1, das ganze Kapitel, und in Kapitel 6, Vers 1 bis 6. Da wurde der Opfergegenstand war ein Rind, Schaf oder Ziege. Sie mussten ein männliches Tier sein und durfte keine Fehler haben. Für arme Leute gab es auch die Möglichkeit, eine Turteltaube zu opfern. Oder andere Tauben. Also es gab für jede Personengruppe gab es die entsprechenden Opfergegenstand. Was war das Besondere beim Brandopfer? Da wurde alles verbrannt. Nichts durfte mehr übrig bleiben. Dann gab es das Speiseopfer. Das ist ein ganz außergewöhnliches Opfer. Da steht in Kapitel 2 und in Kapitel 6, Vers 7 bis 11. Da wurden keine Tiere, sondern feinstes Mehl, Öl wurde da drauf gegossen und Weihrauch. Oder gebackenen Kuchen mit ungesäuerten Teig. Ja, mit ungesäuerten Teig. Oder Fladenbrot gesalzen oder von Früchten. Also verschiedene Arten. Das wird als Speisopfer genannt. Das wurde eigentlich immer zusammen mit dem Brandopfer gemacht. Eine Handvoll Mehl mit Öl vermengt und Weihrauch im Räucherwerk aufgehen lassen. Also das roch dann. Das war ein lieblicher Geruch, der dann entstand. Und der Rest von diesem, was übrig blieb, wurde den Priestern, war für die Priester bestimmt. Sie sollten es im Vorhof essen. Also das war das Speisopfer. Dann gab es ein sogenanntes Dankopfer. Das ist in Kapitel 3 und dann nochmal in Kapitel 7, Vers 11 bis 21 und 28 bis 34. Beim Dankopfer wurde entweder ein Rind geopfert, männlich oder weiblich, ohne Fehler. Oder ein Lamm oder Ziege, männlich oder weiblich, ohne Fehler. Also je nach Vermögen der Person, kann man so sagen. Ja. Das Fett sollte verbrannt werden und der größte Anteil sollte dem Anbeter vor dem Herrn verzehrt werden. Dann gab es das Sündopfer. Das ist, weißt du, das Zentralste. Kapitel 4 bis 5, Kapitel 5, Vers 13 und dann nochmal in Kapitel 6 ein paar Verse. Also das Sündopfer. Da war ein junger Stier ohne Fehler. Zur Sündenvergebung für die Priester oder für die ganze Gemeinde. Also der Priester, die sollten das besonders große Tier nehmen. Ja? Weil hier sieht man auch, die hatten eine besondere Verantwortung. Die sollten dann einen Stier opfern. Oder stellvertretend für die ganze Gemeinde, für das ganze Volk Israel. Oder dann ein Ziegenbock ohne Fehler, zur Sündenvergebung für die Stammesfürsten. Oder eine Ziege ohne Fehler, die konnte ein weibliches oder ein Schaf sein, ohne Fehler. Dann gab es auch da zwei Turteltauben oder zwei Tauben für die Ärmeren. Oder sogar ein Zehntel Scheffel feinstes Mehl für die ganz Armen, die sich noch nicht mal Turteltauben leisten konnten. Es war ein Opfer zur Sündenvergebung eines einzelnen Israeliten. Hier war eine ganze Reihe von Zeremonien. Ja. Das Blut wurde in die Stifte, dann in den Vorhang 7-mal gesprengt. Das Fett wurde entfernt und verbrannt. Fell, also es wurde verbrannt, das Fell, das Fleisch mit Kopf und Schenkel und die Eingeweide allerdings außerhalb des Lagers an einer reinen Stätte. Und der Priester, der das Opfer darbringt, der sollte das Fleisch im Vorhof essen. Und das Fleisch aber, das zur Sühnung genommen wurde, wurde mitverbrannt. Also, das ist sehr umfangreich, ihr könnt das gerne mal nachlesen in Ruhe. Ja. Aber es gab noch das fünfte Opfer. Das war hier ein Schuldopfer. Und das steht in Kapitel 5, Vers 14 bis 26. Hier konnte es auch ein Widder sein, ohne Fehler, das zwei Silberstücken wert war. Also war wieder Sündopfer. Aber hier bei dem Opfer ging es noch, da wurde derjenige, wenn jemand geschädigt wurde, das war ein Schuldopfer. Mit dem Unterschied, wenn ich jetzt jemand Fremdes, einen Mitmenschen geschädigt habe, dann sollte da hier der Geschädigte ein Fünftel Anteil bekommen. Und der Rest sollte wiedergegeben werden, wenn man jemanden einen Schaden verursacht hat, was er genommen hat. Ich komme gleich nochmal zurück zu dieser Tabelle. Was sehen wir bei den Opferhandlungen? Eigentlich prinzipiell sehen wir erstmal, das Opfertier wurde dargestellt vor dem Herrn, wurde geprüft, ob es den jeweils entsprechenden Voraussetzungen erfüllte. Dann legte man die Hand auf das Tier und derjenige, der es darbrachte, musste selber es schächten der es für sich darbringen wollte, hat es dann selber geschächtet durch den Opfernden. Also dann die aufgeschlittene, getötet dann, ja. Und dass dann das Blut rauslief und dann war es bewusstlos und das Tier starb dann. Ja? Ja. Und die Verwendung des Blutes wurde dann aufgefangen und der Priester führte dann alles aus. Und das Opfer wird dann dargebracht durch den Priester. Das war dann die Aufgabe des Priesters. Und so war für die Opferhandlungen immer notwendig, einmal das Opfer, also der Opfergegenstand, ein Tier oder so, und der Priester, der da mitwirkte. Ja. Aber was sehen wir hier? Nochmal an der Tabelle, die wir jetzt eben schon betrachtet haben. Das Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, da heißt es immer, es war freiwillig. Je nachdem, wie die Einzelnen es wollten. Aber Sündopfer und Schuldopfer, das war verpflichtend. Wenn jemand die Sünde, die er tat, oder sein sündiges Leben gerecht werden wollte vor Gott, musste er diese Opfer tun. Ja? Sonst konnte die Verbindung mit Gott nicht hergestellt werden. Ne? Und so sehen wir den Unterschied der Opfer. Beim Brandopfer wurde alles verbrannt. Das Speisopfer, das war das einzige unblutige Opfer. Das Dankopfer war ein gemeinsames Opfer. Da war derjenige, der es da brachte, und mit den Priestern konnten Anteil nehmen an dem Opfer. Also die haben da auch mit gegessen dann. Ja. Das Sündopfer, da war, wie das schon sagt, war das Opfer zur Sündenvergebung. Und das Schuldopfer demgegenüber noch zusätzlich zur Wiedergutmachung. Also wenn ich jetzt mit meinem Mitmenschen schuldig wurde, da klärte das die zwischenmenschliche Beziehung und die Beziehung zu Gott. Ja. Okay, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht überfordert habe. Aber wollen wir mal betrachten, was das jetzt nun wirklich zu bedeuten hat. Durch die Opfer zeigt uns Gott, Gott kommt durch die Opfer den Menschen entgegen. Und zwar zuerst durchs Brandopfer. Jesus selbst ist das Brandopfer. Ja, Jesus unterwarf sich freiwillig unter den Willen Gottes. Das war schon von Ewigkeit her, war das geplant, dass Jesus, dass Gott selbst dieses Opfer erfüllen will, wird. Ja. Es geht hier um die völlige Erlösung. Ja. Christus starb als Lamm Gottes in völliger Hingabe. Von Jesu Leib ist nichts übrig geblieben. Er wurde vernichtet. Er starb und ist dann auferstanden. Ja. Aber diese Bereitschaft des Herrn, so weit zu gehen, dieser Ganzhingabe, dass er alles, sein ganzes Leben gegeben hat, das zeigt, das kommt hier in diesem Brandopfer zum Ausdruck. Gott kommt den Menschen entgegen. Ja? Bei dem Speis- und Trankopfer, da sehen wir, Jesus gab sich freiwillig zum Dienst, sein Leben hier auf Erden. Letztendlich symbolisiert das, als Jesus hier als Mensch auf Erden lebte, war er mitten unter uns. Ja? Es war die Heiligung. Er zeigte den Menschen, wie es ist, als in Heiligung zu leben. Ja? Christus als sündloser Mensch, untrennbar mit seinem Opfertod verbunden. Er lebte als Mensch, er fühlte als Mensch. Ja? Das sehen wir in diesem Speis- und Trankopfer. Ja? In dem Dankopfer, da sehen wir, Jesus lebte Gemeinschaft mit seinem Vater und seinen Jüngern hier auf Erden. Da ging es darum, Gemeinschaft. Wenn die Juden im Tempel zusammen waren, dann hatten sie Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und vor seinem Angesicht hatten die eine fröhliche Gemeinschaft. Hatten sie auch dann das Opfer, einen Teil von dem Opfer gegessen. Ja, das war, Gott will Gemeinschaft, Essensgemeinschaft mit dir. Ja? Das drückt sich hier in diesem Dankopfer aus. Ich will Gemeinschaft. Ja? Der Tod Christi ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen. Ja? Das ist Gottes Gabe. Ja? Und das Sündopfer sehen wir letztendlich darin, ja, Jesus musste sterben für die Sünden. Ja, letztendlich, oder für die Sünde, für die Erbsünde der Welt. Dass wir Menschen Sünder sind. Dafür ist Jesus gestorben. Ja? Er ist gestorben zur Versöhnung. Ja? Christus starb als vollkommenes Opfer. Und dann sehen wir noch zum Schluss dem Schuldopfer. Jesus musste für jede einzelne Sünde, für jede einzelne Schuld sterben. Nicht nur für die Tatsache, dass wir als Menschen Sünder sind, sondern auch für die einzelne Tat, die du getan hast. Ja? Als Folge der Sünde. Und damit schafft Jesus den Frieden. Der Tod Christi sühnt Schäden und Ungerechtigkeiten. Ja, auch so, wenn du als Gläubiger und der die Vergebung Jesu erfahren hast, ja, dann kann auch durch dieses Schuldopfer auch deine Beziehung zu deinen Mitmenschen wiederhergestellt werden. Auch Schäden, die du bekommen hast, vielleicht, die du selber anderen zugefügt hast, oder die du vielleicht durch andere erleidest, können dadurch die Folgen der Schuld können beseitigt werden. Vielleicht nicht alles, aber es kann, ja, du musst nicht deswegen verbittert sein. Du kannst aus der Vergebung und der Versöhnung leben. Ja? Das ist Gottes Gabe. Er hat den Weg, er ist uns entgegengekommen. Und durch diese Opfer zeigt er, wie Gott dem Menschen sich nähert. Und jetzt wollen wir umgekehrt gehen. Wie sieht das jetzt aus mit uns? Der Weg des Sünders. Wie begegnen wir den lebendigen Gott? Darum geht es ja heute. Der Mensch begegnet Gott zuerst durch das Schuldopfer. Ja? Der Mensch erkennt seine Sünde und seine Schuld vor Gott. Woran hast du vielleicht gemerkt, dass du getrennt bist von Gott? Sind vielleicht einzelne Sünden, wo du merkst, Mensch, ich habe irgendwie meinen Mitmenschen betrogen. Oder einen Partner hintergangen oder was auch immer. Vielleicht einzelne Schuld, wo du merkst, du entsprichst nicht dem Willen Gottes. Ja? Daran erkennen wir, dass wir Versöhnung brauchen. Ja? Und der Widerstab zur Sühnung. Der Geschädigte wurde entschädigt. Ja? Das ist unser Schuldopfer, wo wir vielleicht merken, dass wir Jesus brauchen. Ja? Und indem wir vielleicht eine einzelne Tatsünde, die wir begangen haben, erkennen, merken wir, dass letztendlich der Grund ist, dass wir von Natur aus Sünder sind. Ja? Der Mensch erkennt seine Verlorenheit vor Gott und nimmt Jesus als sein Opfer an. Ja? So sehen wir in den 10 Geboten, so weisen die 10 Gebote uns darauf hin, dass wir hier dieses Opfer brauchen, weil kein Mensch von uns wird den Geboten Gottes gerecht. Ja? Und so sehen wir, durch das Sündopfer leben wir die Versöhnung. Schenkt Versöhnung und Vergebung. Ja? Die Erbsünde, die uns in der wir verstrickt sind. Und wenn wir das erlebt haben, oder so merken wir, ohne diese Sünde und Schuldopfer werden wir nicht gerecht. Und wenn wir nicht Jesus Christus als unser Schuldopfer und unsere Sündopfer annehmen, nicht daran glauben, dann werden wir nicht gerecht vor Gott. Ja? Ja? Aber wenn wir das erfahren haben, dass wir Kind Gottes geworden sind, durch Jesus Christus, der unser Sündopfer und unser Schuldopfer ist, dann können wir ihm auch ein Dankopfer geben. Dann kommt aus unserem freien Stück, aus unserem freiwilligen Herzen, wir als Menschen drücken dann unsere Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Ja? Und so haben wir Gemeinschaft. Ja? So ist es auch das Abendmahl, ein Stück Gemeinschaft, Dankbarkeit. Wir drücken Gemeinschaft aus. Wir lieben unseren Herrn und Heiland. Und wir wollen, dass er in unserem Leben Mittelpunkt ist. Ja, der Anbeter sah das Fleisch als ein Geschenk der Treue Gottes. Ja? Gott ist treu. Ja? Er versorgt uns. Er gibt das, was wir brauchen. Ja? Ja. Und dann sehen wir im Speis- und Trankopfer, der Mensch dient gerne mit seinem Leben Gott. Hier geht es um die Heiligung, ja, um die Hingabe. Ja. Jetzt indem ich bereitwillig bin, mit meinem ganzen Leben, mit meinem Sein, dem Herrn nachzufolgen. Ja? Das ist die völlige Hingabe des Anbeters im Alltäglichen. Das ist der neue Wandel, dass wir bemüht sind, den Willen Gottes zu tun. Herr, zeige uns nach deinem Wort, wie kann ich ein hingegebenes Leben führen, zu deiner Ehre. Das entsteht dann aus der Dankbarkeit, wenn ich erlebe, was ich mit diesem lebendigen Gott erlebt habe. Und letztendlich führt es dann zu der größten Form der Anbetung in dem Brandopfer. Der Mensch stellt alles, was er hat, Gott zur Verfügung. Ja? Dann bis er zum vollendeten Leben in vollendeter Hingabe. Ja? Und wir hatten jetzt in der Bibelstunde auch über den Petrus gelesen. Ja? Nach der Kreuzigung, ja? Oder wie er als Petrus ja den Herrn Jesus verleugnet hatte. Ja? Vorher hat er doch gesagt, ich will mit dir sterben, ich bin bereit und ich kämpfe mit dir und alles. Ja? Und dann, als die Prüfung kam, hatte er maßlos versagt. Ja? Hatte Jesus sogar verleugnet. Aber dann, als er den lebendigen, auferstandenen Herrn Jesus erschienen ist, da hat dann Jesus ihm gesagt, du wirst für mich sterben. Jetzt, nachdem er verändert wurde, ja, nachdem er auch sein innerstes im Herzen erkannt hat, dass er nicht der tollste Jünger ist, sondern dass er auch die Versöhnung und die Erlösung Jesu braucht. Da war er dann nachher so bereit, dass er auch im wörtlichen Sinne in den Tod, bereit war, in den Tod zu gehen. Ja. Und von den 12 oder von die Apostel, alle der Apostel, kamen letztlich eines gewaltmäßigen Todes um, bis auf Johannes, der ist wohl anders gestorben. Ne? Oder der wurde sehr alt. Ja? Aber merken wir hier nochmal, um das darzustellen, die Erfüllung der Opfer durch Jesus Christus. In der Ewigkeit hatte Gott den Plan des Brandopfers, der Hingabe. Dass Gott selbst bereit war, sich darzustellen oder hinzugeben für den Menschen. Ja? Dass der Mensch erlöst werden kann. Als er auf Erden war, hatte er hier gelebt, was es heißt, Speise- und Trankopfer. In dieser Gemeinschaft, in der Identifikation mit den Menschen, in den alltäglichen Sachen. Dann im Dankopfer drückte er auf. Sein Leben war ein Dankopfer. Und letztendlich dann das Sündopfer und das Schuldopfer in Ewigkeit ist das gültig. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir in ewig gerechtfertigt vor ihm. Das ist die Erfüllung aller Opfer, liegt in Jesus Christus. Ja. Gott ist derjenige, der dich in allem versorgt. Jesus Christus hat alles für dich gegeben. Und die Frage ist, gibst du ihm einen gebührenden Dank dafür, was sich in den anderen Opfern zum Ausdruck bringt? Ja? Ein Dank, welcher sich in deinen Worten, wie wir das auch heute gesungen haben, aber letztendlich und in den Taten zum Ausdruck kommt. Wir können manchmal viel reden und schöne Lieder singen, ja? Aber wie kommt das dann, dieser Dank, auch in unserem Leben zum Ausdruck? Wie dankbar sind wir diesem lebendigen Gott? Ja, merken die anderen das? Ja? Und so sehen wir, Jesus ist das Lamm Gottes. Und Johannes 1, Vers 29, das ist, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, sagt Johannes der Täufer über Jesus Christus. Ja? Ja? Und so sollen für die Israeliten galt hier das, ja? Ja. Und jetzt ist Jesus unser Lamm geworden. Ja? Übrigens, nur mal so am Rande bemerkt, es sind auch diese Kapitel, die wir jetzt so überflogen haben, ein deutlicher Hinweis, dass es dass Jesus Christus selbst kein Vegetarier war und auch kein Veganer war. Also immer so am Rande bemerkt. Ja. Also für die Erlösung ist Jesus, für unsere Erlösung ist Jesus gestorben. Nein, das leite ich darauf ab, weil die ja auch das Fleisch vor Gott gegessen haben. Ja, okay. Ja. Also Gott hat ja die Opfer angeordnet, ja, und sie mussten eigentlich da auch essen, ne? Also, und Tiere töten. Also,
ich dachte, deswegen muss ich mal diese Stadt alles
tun. Ja.
Matthias, was ist mit dem Sündenbock, den sie in der Wüste jagt haben?
Ja, das ist das.
Mit dem Sündopfer zusammen.
Genau, da, das ist dann zu diesem ganz besonderen Opfer am großen Versöhnungstag. Mhm. Ja. Ja, das wäre nochmal eine speziellere Sache dann, ja. Aber da mit dem Sündenbock ging es dann speziell um die kompletten Sünden auch des ganzen Volkes Israels. Ja, das ist Kapitel 16, da hatten wir vor längerer Zeit hatten wir auch schon mal uns das ein bisschen betrachtet. Ja. Ja. Genau, aber das waren jetzt diese fünf Opfer, die waren jetzt eigentlich die individuellen für jeden Israeliten. Ja. Und ein bisschen dann auch abhängig, in welcher Position er steht. Wer reich war oder so, hatte dann ein anspruchsvolleres Opfer, ja. Und die Armen, die konnten dann eine Turteltaube oder gar Mehl oder so opfern. Also Gott hatte sich schon gezeigt in seinem Erlösungsplan, dass unabhängig von den Vermögen der einzelnen Leute jeder in der Lage war, ihm das notwendige Opfer darzulegen. Ja. Da sehen wir auch Gottes große Barmherzigkeit. Ja, ja, ja. Ja. Wenn jemand sowas nicht essen will, das ist seine Sache, aber wir können das absolut nicht mit der Bibel begründen. Ja. Wir müssen anerkennen, und wir leben alle in der gefallenen Schöpfung. Die Tiere fressen sich untereinander. Ja. Das war sicherlich vom Ursprung der Schöpfung war es anders. Ja. Aber durch den Sündenfall des Menschen ist auch eine Naturveränderung in unsere Geschöpfung hineingekommen. Und wir als Menschen werden das nicht ändern. Ja? Ja. Aber Gott hat uns hier diesen Weg bereitet. Und wenn Gott uns das in seinem Wort schreibt, wie wir in Gemeinschaft mit ihm kommen können, dann, wie wir ihn anbeten, dann ist das der einzig richtige Weg. Ja? Ja. Lass uns an der Stelle schließen, und wir wollen dann auch gleich das Mahl des Herrn feiern und einfach denken, was sagt das jetzt für uns? Ja, sind wir auch bereit, mit unserem Leben dem Herrn wirklich die Ehre zu geben? Und so wie auch ein Apostel Petrus lernen musste, Stück für Stück, was es heißt, in der Hingabe zu leben. Ja? Später war er bereit, auch alles zu geben. Ja? Und so möchte der Herr auch schenken, wenn wir für ihn leben wollen, dass wir wirklich sagen, ja, Herr Jesus, du hast so viel Wunderbares für uns getan. Wie können wir dir danken? Das, was uns vielleicht manches hier so wichtig erscheint, es ist wichtiger, dass die Menschen in unserer Umgebung auch diese wahre Erlösung erfahren. Ja? Wie können wir da mitwirken? Ja? Das ist wahre Anbetung. Ja? Nicht nur mal im stillen Kämmerchen schöne Lieder zu singen, ja? Sondern wahre Anbetung ist auch, dem Herrn das wieder zurückzugeben. Ja? Ja? Und damit ihn groß zu machen als unseren Herrn und Heiland.